Morgen, liebe Geschwister, an einem wunderbaren, spätsommerlichen, sonnigen, klaren Sonntagmorgen. Schön, euch alle zu sehen. Ich bin letzten Sonntag in Wuppertal-Vohwinkel gewesen, in einer kleinen Brüdergemeinde, die hatten eingeladen, da habe ich gepredigt. Und predigte ich so dies und das und dann waren 40 Minuten rum. Und dann, ich habe nicht bemerkt, dass alle ganz erschöpft waren. Die waren aber total lieb, ja, und völlig geduldig, hat keiner, hat sich also auch nur irgendwie rumgeschimpft oder kritische Bemerkungen, nichts. Sie lassen euch jedenfalls alle ganz herzlich grüßen. Ich grüße aus der Brüdergemeinde in Vohwinkel. Der Altersschnitt bei denen ist tatsächlich noch erheblich höher als bei uns, aber die waren alle gut aufgelegt, das war sehr schön. Herzliche Grüße also. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im Zentrum unseres heutigen Predigttextes steht der Apostel Paulus. Paulus ist ja einer von den wichtigeren Aposteln, wenn nicht der wichtigste überhaupt. Er wurde um das Jahr 10 herum in Tarsus geboren, das ist Kilikien, das ist in der heutigen Türkei. Gestorben ist er wahrscheinlich 64 in Rom. Paulus ist, wie wir alle wissen, der bedeutendste Missionar des Urchristentums, ist der erste christliche Theologe, hat entscheidend dazu beigetragen, den neuen Glauben auch für Nichtjuden zu öffnen. Und deshalb betrachten ihn viele seit der Aufklärung als den eigentlichen Gründer des Christentums. Paulus versteht sich selbst als von Gott berufener Apostel des Evangeliums für die Völker. Und als solcher hat er auch für Nichtjuden den auferstandenen Christus verkündigt. Dazu hat er ganz viele Reisen unternommen im Mittelmeerraum und dort hat er viele Gemeinden gegründet. Mit seinen Briefen hält er Kontakt zu den Gemeinden und da findet die urchristlichsten Schriften. Sie sind wesentlicher Bestandteil unseres Neuen Testamentes. Hauptkennzeichen der paulinischen Theologie ist die Konzentration des christlichen Glaubens auf Kreuzigung und Auferstehung und ständigen Bezug auf das Alte Testament mit seinen Verheißungen. Da haben wir eben schon von gehört, aus Jesaja beispielsweise. Durch die stellvertretende Erfüllung der Tora durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, fand Paulus die Rechtfertigung des Menschen und seine Versöhnung mit Gott aus Gnade. Diese Themen sind in unterschiedlicher Interpretation für alle christlichen Konfessionen richtungsweisend, auch für uns als Freikirchen. Viele christliche Kirchen verehren Paulus als einen Heiligen. Die evangelische Kirche erinnert mit Gedenktagen an ihn. Und Paulus ist in seiner Bedeutung überhaupt gar nicht hoch genug anzusetzen. Er hat führende Persönlichkeiten in Europa geprägt und damit die europäische Geistesgeschichte ganz stark beeinflusst. Während seiner letzten Missionsreise wird Paulus durch den Kommandanten der Jerusalemer Garnison inhaftiert und nach Appell an den Kaiser, Paulus ist ja römischer Bürger, wird er durch den Prokurator Porcius Festus nach Rom überführt. Da kann er noch eine Zeit lang frei predigen, hat aber wahrscheinlich bei der Christenverfolgung Neros im Jahre 64 dann den Tod gefunden, so wie das auch die katholische Überlieferung. Unsere heutige Predigt hat den Titel Vom Saulus zum Paulus. Das ist eine schön griffige Überschrift und auch gleichzeitig ein deutsches Sprichwort. Im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS, heißt es Vom Saulus zum Paulus. In Bezug auf jemandes Einstellungen oder Überzeugungen vom Gegner zum Verfechter einer bestimmten Sache werden, sich zum Gegenteil bekehren lassen, eine tiefgreifende Veränderung erleben. Und weiter heißt es da, die Wendung geht auf die Bibel, Kapitel 9 der Apostelgeschichte zurück. Darin wird erzählt, wie Saulus, einst Gegner der Christen, nach seiner Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus zum Verfechter und neuen Apostel zu Paulus wird. So wie das in unseren Wörterbüchern drinsteht, auch jetzt hier im deutschen Wörterbuch, da ist die Wendung so nicht richtig, steht so nicht in der Bibel, ist menschliche Interpretation, hat durchaus Sinn, ja, aber auch diese Interpretation darf man schon mal befragen. Ich lese jetzt mal den für heute vorgesehenen Perikopentext. Ich lese Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 20. Überschrift, die Bekehrung des Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Soweit unser Predigttext. Hartmut Göbe, ein deutscher Psychotherapeut, stellt für diesen Text fest, dass die Kriterien für einen Migräneanfall laut IHS-Code 1.1 erfüllt sind. Paulus hat einen Migräneanfall. Dauer von 4 bis 72 Stunden bei unbehandeltem Verlauf. Paulus war 3 Tage krank. Pulsierender Schmerz, siehe 2. Korinther 12, mit Fäusten schlagen. Tagesaktivität erschwert, Paulus musste geführt werden. Verstärkung bei normaler körperlicher Aktivität, Paulus legte sich hin. Übelkeit, Erbrechen, er fastete. Photo- und Phonophobie, Wahrnehmung blendenden Lichts. Seine unstete Lebensweise, besonders die weiten Reisen, hätte Triggerfaktoren für Migräneanfälle geliefert. So sehen das Mediziner und Therapeuten, und kann man ja machen, das ist eine materielle Sichtweise, eine Erklärung. Wissenschaft versucht ja immer, Erklärungen zu finden ohne Gott. Und diese Vorgehensweise ist auch okay so. Ja. Aber wir sind hier in der Kirche, wir sind nicht im Betrieb der Wissenschaft. Ich versuche hier jetzt eine geistliche Sichtweise. Es gibt insgesamt 3 Berichte über die Bekehrung des Saulus. Einen aus der Apostelgeschichte, den ich gerade gelesen habe, und dann noch 2 weitere bei Paulus selbst und verschiedene kurze Anmerkungen. Da ergeben sich gewisse Unterschiede, die vor allem in der Sichtweise der Autoren begründet sind. Sie unterscheiden sich, das ergibt keinen Widerspruch, aber es gibt Abweichungen. Lukas arbeitet mit Interviews, daraus ergeben sich gewisse Abweichungen. Und die Angaben von Paulus selbst, die bestätigen den Bericht aus der Apostelgeschichte. Klar, Paulus war ja selbst dabei. Er sieht die Dinge freilich etwas anders. Es geht da auch um Fragen des Selbstkonzeptes. Man kann hier an dieser Bibelstelle unter anderem erkennen, dass sich die Apostel der frühen Kirche gegenseitig nicht unbedingt grün sind. Von den Auseinandersetzungen wissen wir. Ja, es ist dem Paulus immer seine Apostelstellung strittig gemacht worden. Und davon kann man in der Heiligen Schrift, wenn man ganz genau reinguckt, kann man also noch gewisse Reste erkennen. Bei Lukas ist Paulus ein Bekehrter. Die breite Schilderung der Bekehrung des Paulus in unserem Predigttext lässt diesen in mehrfacher Hinsicht als den Aposteln nachgeordnet erscheinen. Er wird nicht zum Apostel berufen, sondern er bedarf der Taufe. Entscheidend ist hier die Rolle eines menschlichen Vermittlers, des Hananias. Paulus selbst sieht sich aber als Apostel. So, für uns sind das Nickeligkeiten, ja? Berufung, Bekehrung, Erleuchtung, ja? Macht für uns keinen Unterschied, für Paulus ist es aber wichtig. Die Apostelgeschichte des Lukas schildert die Berufung des Paulus, das Damaskuserlebnis, als die Bekehrung eines Christenverfolgers. Die Christen, die Paulus in Damaskus dingfest machen will, werden hier mit der erstmals begegneten Wendung Anhänger des Weges charakterisiert. Das ist eine Bezeichnung, die findet sich nur ein einziges Mal in der Heiligen Schrift für Christen, ja, die Anhänger des Weges. Und das macht die ganze Sache sehr, sehr authentisch. Paulus hört auf dem Weg nach Damaskus von himmlischem Licht umstrahlt die Stimme Jesu, der ihn fragt, warum er ihn verfolgt. Er verliert daraufhin sein Sehvermögen, wird nach Damaskus geführt, dort von seiner Blindheit geheilt und lässt sich taufen. Paulus selbst zeichnet das Erlebnis in einer biografischen Notiz im Galaterbrief nicht als Bekehrungserlebnis, sondern er betont die Offenbarungs- und Berufungserfahrung. Lukas führt Paulus in unserem Text mit dem jüdischen Vornamen Saulus ein, der vom Saul, dem ersten König Israels, abgeleitet ist. Wie dieser stammte seine Familie aus dem Stamm Benjamin, der als der kleinste der 12 Stämme Israels gilt. Paulus, das ist lateinisch wörtlich, der Kleine. Im Gegensatz zum hebräischen Namen Saul ist Paulus ein Name aus der hellenistisch-römischen Welt. Paulus selbst verwendete in seinen Briefen stets nur diesen Namen. Juden wählten im fremden Lebensumfeld und in der Diaspora häufig einen zweiten Namen, der für Außenstehende leicht verständlich war und möglichst ähnlich wie ihr ursprünglicher Name klang. Dass Paulus diesen Brauch übernahm, ist Hinweis darauf, dass er sich als römischer Bürger sicher zu bewegen wusste und dadurch seine Möglichkeiten in der Verkündigung des Evangeliums erweitert wurden. Saulus wechselt seinen Namen also nicht wegen seiner Bekehrung und Taufe zum christlichen Glauben, wie es im Wörterbuch der deutschen Sprache heißt. Man kommt mit einem römischen Namen in einem Vielvölkerstaat einfach besser durch. Paulus ist als Missionar der Völker eine Idealbesetzung. Er wurde schon in seiner Jugend zu einem Tora-Lehrer ausgebildet. Er war Pharisäer, hat in Jerusalem studiert und wurde von dem damals berühmten Rabbiner Gamaliel unterrichtet. Seine Briefe zeigen sowohl solide Kenntnisse des AT als auch hellenistische Rhetorik, Redeformen, Briefschemata. Seine Schriften gebrauchen viele Begriffe der griechischen Umgangssprache, besonders die der stoischen Philosophie. Diese Ausdrucksweise wurde im Mittelmeerraum überall verwandt und verstanden. Paulus lebte eine für seine Zeit typische Multikulturalität. Er beherrschte Griechisch und Hebräisch und mit Sicherheit auch Latein. Nach jüdischem Brauch lernte Paulus neben seiner Schriftausbildung auch das Handwerk des Feldmachers. Mit dieser Tätigkeit verdient er sich später als Missionar seinen Lebensunterhalt. Der historische Paulus war also eher Mitglied der Unterschicht, knapp oberhalb des Existenzminimums. Den Korinthern berichtet Paulus, dass er die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Er erwähnt in aller Offenheit, dass er christliche Gemeinden verfolgt hat, um sie zu zerstören. Saulus trat mit Eifer für das jüdische Gesetz ein und wandte sich mit Feindschaft gegen den Glauben und die Lebensweise der ersten Christen. Er hatte den Versuch unternommen, den christlichen Gemeinden die Möglichkeit zu nehmen, sich zu bilden und sich zusammenzufinden. Paulus vertrat bis zu seiner Bekehrung den Pharisäismus, der verlangte, dass auch Proselyten zu beschneiden sind. Ja, das heißt also, Nichtjuden, die zum Judentum übertreten, müssen beschnitten werden. So die Pharisäer, so auch Paulus. Paulus versteht sich als Eiferer für das Gesetz. Und er sieht es so, dass er auch selbst die Vorschriften des Gesetzes gegenüber Mitjuden vorbildlich erfüllt hat. In seinem Eifer wurde Saulus Paulus zu einem erbitterten Gegner der hellenistischen Judenchristen, die in der jüdischen Diaspora missionierten und dabei neu getaufte Heidenchristen, die denen die Befolgung der Tora erleichterten, indem sie ihnen die Beschneidung erlassen haben. Laut Lukas war Paulus in Jerusalem Zuschauer und Sympathisant der tumultarischen Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus in einem Akt der Lynchjustiz. Paulus ist ein Eiferer im Kampf gegen das Christentum. Und ein Eiferer bleibt er auch nach seiner Bekehrung. Vorher wie nachher ist er selbstbewusst, vielleicht sogar arrogant. Gott habe schon vor seiner Geburt entschieden, Paulus seinen Sohn zu offenbaren und ihn zum Völkerapostel zu berufen. So schreibt Paulus im Galaterbrief. Er übernimmt die urchristliche Bekenntnisformel mit der Liste der Auferstehungszeugen und ergänzt sie durch seine eigene Berufungsvision. Das steht im 1. Korinther 15. Ich lese das mal gerade. Ihr kennt die Worte auch alle. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er aber auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Paulus stellt sich also aufgrund seiner Berufungserscheinung in die Reihe der Auferstehungszeugen. Im Unterschied zu Lukas versteht Paulus seine Bekehrung als eine Ostererscheinung. Er hat den Herrn gesehen, wie Petrus, wie Jakobus, wie die anderen Osterzeugen auch. Damit stellt Paulus sich zugleich in die Reihe der Apostel und das machen die Verse 9 bis 11 ganz deutlich. Er vergleicht sich mit den übrigen Aposteln. Einerseits, so sagt er, sei er nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil er die christliche Gemeinde verfolgt habe. Auf der anderen Seite aber überragt er alle anderen Apostel bei weitem. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und diese einschränkenden Formulierungen, die Paulus hier mit einbaut, die sollen uns nicht täuschen. Paulus hält sich selbst für den besten Apostel. Er glaubt, dass er sie alle überragt. Der Apostel Paulus hat viele Charakterzüge mit dem Pharisäer Paulus gemein. Einer der wichtigsten, er war ein Zelot, ein Eiferer. Auch war er in beiden Laufbahnen, die er einschlug, nach seinem eigenen bescheidenen Urteil, der Beste. Auch hier ist der Unterschied zur Darstellung des Lukas grundlegend. Lukas macht dem Apostel den Aposteltitel streitig. Nach Lukas zeichnet sich ein Apostel dadurch aus, dass er ein Augenzeuge des Lebens Jesu von Anfang an ist. Paulus legt aber auf diesen Titel Apostel gesteigerten Wert. Gottes Berufung, die Erkenntnis Jesu Christi als Sohn Gottes, der besondere Auftrag zur Völkermission und die Gewissheit der endzeitlichen Totenerweckung bilden für Paulus eine unzertrennbare Einheit. Paulus betont deswegen, dass das von ihm verkündete Evangelium nicht menschlicher Art sei, sondern eine von unmittelbar von Gott geoffenbarte Botschaft. Apostelgeschichte 9 ist die einzige Jesuserscheinung nach der Himmelfahrt. Es ist die letzte der Jesuserscheinungen überhaupt. Der Text führt die Bekehrung und Berufung des Paulus aus, die dieser in seinen Briefen nur erwähnt, aber nicht näher beschreibt. In Apostelgeschichte 9 hat Paulus die Erleuchtung, die ihn so stark trifft, dass er zu Boden fällt. Hier wird Saulus Paulus zur Verkündigung des Evangeliums an Heiden und an Israel berufen. Die Bekehrung hat die Berufung zur Folge. Saulus Paulus vollzieht den Weg von Tod und Auferstehung. Sein Leben wird neu ausgerichtet. Aber zunächst muss er Buße tun. Vom Saulus zum Paulus werden. Diese Formulierungen sind sprichwörtlich für eine radikale neue Erkenntnis und einen Sinneswandel. Die Deutungen der Redewendungen bergen jedoch die Gefahr, den Text anti-judaistisch zu interpretieren. Die Polarisierung vor der Bekehrung, Saulus, Jude, Pharisäer, arrogant. Und nach der Bekehrung, Paulus, Christ, Apostel, demütig. Das führt in die Irre und schürt den Antisemitismus. Saulus und Paulus, das sind keine zwei verschiedenen Namen. Saulus ist die latinisierte Form von dem hebräischen Shaul. Paulus ist griechisch-römisch. Aber Saulus, Paulus ist und bleibt ein Jude. Als Jude verkündet er das Evangelium von Jesus Christus. Und in diesem Zusammenhang steht auch der Satz Jesu, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das muss den Saulus Paulus getroffen haben wie ein Schlag, denn der ist der Pharisäer, der kennt diese Worte ganz genau. Denn er hat im Alten Testament einen berühmten Namensvetter. Im 1. Samuel begegnen sich König Saul und der spätere König David in einer Höhle. Und David, der König David, der spätere König David, sagt da, Saul, was verfolgst du mich? Saulus Paulus hat es ganz genau verstanden, dass er gegen den David, gegen den Christus kämpft und dass dieser Kampf sinnlos ist. Christus, der Sohn Davids, stellt sich hier ganz nebenbei auch als der Messias vor. Und er begegnet dem Saulus Paulus als der Auferstandene. Diesen Kampf kann Saulus, wie auch der König Saul des Alten Testamentes, nur verlieren. Gerade dadurch, dass er es als Eiferer, als einen Kampf versteht. Aber die Botschaft Jesu, die ist eben nicht Krieg, sondern Frieden. Tief verstört und blind schließt sich Saulus Paulus der christlichen Gemeinde an, lässt sich taufen und gehört jetzt zu denen, die er zuvor bekämpft hat. Er, der es gewohnt ist, zu agieren und zu eifern, der wird plötzlich lahmgelegt. Er ist am Boden, kann nichts mehr sehen, muss sich führen lassen. Er muss geschehen lassen, was Jesus an ihm wirken will. Er tut nichts mehr. Der Eiferer. Gott tut jetzt alles. Sein Leben wird verwandelt. Es bekommt eine neue Richtung. Nur wir sind es gewohnt, die Bekehrung des Saulus vom Ende her zu verstehen. Und daher hören wir das ganz positiv. Ja? Aber wenn wir uns die Zeit nehmen und den Bericht aus der Apostelgeschichte Schritt für Schritt nachgehen, dann erkennen wir auch, wie schmerzhaft dieses Ereignis für den Saulus Paulus gewesen sein musste. Er war ja fanatisiert. Mit allen Mitteln versuchte er, die Ausbreitung des neuen Glaubens zu verhindern. Denn noch waren ja Judentum und Christentum keine getrennten Religionen. Die Christen mussten sich in den Synagogen treffen und haben am jüdischen Gottesdienst teilgenommen. Mit ihrem Glauben an Jesus Christus knüpfen die frühen Christen an die Messias-Hoffnung des Judentums an. Paulus seien ihnen aber Abweichler, die in seinen Augen die reine Lehre verraten hatten. So mit dieser Einstellung macht er sich auf den Weg nach Damaskus. Er will für Ordnung sorgen und den Abweichlern mit Stärke entgegentreten. auf dem Weg dorthin, zerbrach in ihm alles, was vorher klar und sicher gewesen war. Plötzlich geht ihm ein Licht auf und er fällt wie vom Blitz getroffen auf die Erde. Und mit diesem schmerzlichen Sturz auf den Boden ging dem selbstbewussten und tatkräftigen Paulus alles zu Bruch, was bisher wichtig gewesen war. Seine bisherigen Überzeugungen, aber auch sein Selbstbild lagen vor ihm wie Scherben. Solche Scherben symbolisieren die Brüche im Leben. Sie sind ein Bild dafür, dass etwas nicht mehr so weiter kann, nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Sie machen deutlich, dass etwas unwiderruflich zu Ende gegangen ist und das Leben in einer anderen Richtung weitergehen. Das beispielsweise viele von uns, die allerschwersten Lebenskrise, wenn man die vor den Kopf gestoßen ist und dann ganz genau weiß, jetzt ist alles kaputt. Das kann beispielsweise eine Entscheidung sein. Das können aber schwere andere Lebenskrisen. Krankheit, Verlust eines Kindes. Paulus begriff zunächst noch gar nichts, was vor sich gegangen war. Noch wollte er nicht wahrhaben, dass sein Leben eine unvermutete Wendung genommen hatte. Er musste innehalten, um mit dem Bruch in seinem Leben umgehen zu lernen. Er begriff erst, dass sich alles in seinem Leben mit einem Mal geändert hatte, als er hörte, ich bin Jesus. Was ihm bisher als Irrglaube erschien, zur Wahrheit. Den neuen Glauben, den er eben noch zu unterdrücken suchte, sollte er bald in die Welt hinaustragen. Auf dem Weg, den er bisher gegangen war, musste er umkehren. Aber noch brauchte Paulus Zeit, mit diesem Umbruch in seinem Leben umzugehen. Noch waren ihm die Augen verschlossen für die neuen Aufgaben, die vor ihm lagen, und für den neuen Weg, den er gehen musste. Als Blinder wurde er nach Damaskus geführt, bevor ihm dort nach einigen Tagen die Augen aufgingen. Paulus, der sich bis vor kurzem noch so stark und sicher vorkam, war auf fremde Hilfe angewiesen. Seine Bekehrung war also zunächst ein schmerzlicher Akt, in dem in Scherben ging, was in Vergangenheit wichtig war. Und so sind die Scherben ein adäquates Symbol für die Bekehrung des Saulus, weil sie ein Bild sind für die Trauer, die jeden Umbruch im Leben begleiten. Und wenn wir den Lauf unseres Lebens betrachten, dann wissen wir von diesen schmerzlichen Brüchen, wenn unser Leben in Scherben gegangen ist. Vielleicht ist auch der eine oder andere Umbruch dabei, der sich später als gut erweist und der Bedeutung besitzt, weil nur dadurch unser Leben so werden konnte, wie es jetzt. So können Brüche auch zu einem Neuanfang werden. Sie können ein geschliffenes und festgelegtes Verhalten aufbrechen. Auch im schmerzlichen Erleben, wenn Träume und Hoffnungen zerschellt sind, kann deshalb eine Chance stecken. Das Leben wird dadurch zwar anders verlaufen müssen als bisher, aber vielleicht kann ein solcher Bruch das Leben vertiefen und reifen lassen. Aber es braucht Zeit, mit den Brüchen im Leben umzugehen. Auch Paulus brauchte diese Zeit. Er ist ja nicht von einem auf den anderen Tag Heidenmissionar geworden, als der wir ihn jetzt kennen. Er brauchte die Begegnung mit den Christen in Damaskus, um sein Leben und seinen Glauben neu auszurichten. Zwischen seinem Damaskus-Erlebnis und seiner Tätigkeit als Missionar liegen mehr als 10 Jahre. Ein Scherbenhaufen motiviert ja auch nicht gleich neu anzufangen. Erst müssen die Scherben zusammengefegt und geordnet werden. Man fragt sich, ob sie wieder zusammengefügt werden können oder ob sie noch zu etwas Nütze sind. Oder können diese Scherben vielleicht nur weggeworfen werden? In der Erzählung von der Bekehrung des Saulus können wir den Umbruch am Ende natürlich das Positive abgewinnen. Die Scherben sind bei ihm auch Symbol für den Neuanfang. Das schmerzliche Zerbrechen der alten Vorstellungen ist bloß der dunkle Hintergrund, vor dem der neu gewonnene Glaube an Jesus Christus umso heller leuchten kann. Und so sind die Scherben nicht nur ein Bild für den Verlust, sondern zugleich auch für einen möglichen Neubeginn. Und beides ist miteinander verwoben. Denn etwas Neues kann erst entstehen, wenn etwas Altes zurückgelassen wird. Jede Veränderung trägt deshalb in sich zumindest auch ein wenig Trauer über das, was man zurücklässt. Aber sie besitzt auch die Freude über das Neue und die Dynamik, die jedem Neuanfang innewohnt. Bei Paulus werden so die Scherben nach und nach neu geordnet. Er taucht ein in das Leben und Denken der Christen, die sich in Damaskus um ihn kümmern. Seine Augen werden von Blindheit geheilt. Zu seinen alten Fähigkeiten, seinem Engagement, seinem Eifer, seiner Kenntnis des Alten Testamentes fügen sich so Stück für Stück neue Facetten. Und so werden die Scherben seines alten Lebens allmählich zum Teil eines neuen, eines wunderbaren und vielfarbigen Mosaiks. Ich komme zum Schluss. An Paulus zeigt sich, dass Gott die Scherben, die jedes Leben hinterlässt, nicht als wertlos ansieht. Gott kann die Scherben zusammensetzen und mit anderen Scherben verbinden. Und so kann aus dem Zerbrochenen, dem scheinbar Wertlosen, etwas Neues werden. Deshalb müssen wir nicht darüber verzweifeln, wenn unser Leben nicht ganz und gar rund ist, sondern immer auch irgendwie Fragment bleibt. Denn Gott kann aus den Scherben und den Bruchstücken unseres Lebens, die es immer geben wird, ein neues Bild zusammensetzen. Und er kann das ergänzen, was bisher noch fehlt. Amen.